Also so zum Aufwärmen haben wir heute mal so eine ganz geschmeidige Einstiegsfrage für euch.
Ja, es gibt, glaube ich, auch nichts Leichteres zu beantworten als,
ja,
wofür würdet ihr euer Leben geben?
Für einen anderen geliebten Menschen.
Für mein Kind.
Für meine Familie.
Gerechtigkeit.
Freunde.
Für Liebe.
Familie.
Für mein Land.
Und neben den großen Fragen haben wir heute aber auch natürlich große Musik dabei.
Und mittendrin eine der bekanntesten Opernarien überhaupt.
Keine Sorge, davon gibt es später natürlich noch mehr.
Also, es wird groß heute.
Oh ja. Und damit ganz herzlich willkommen zu Stage Vibes und der Oper Turandot.
Stage Vibes. Ein Podcast der Oper Köln.
So nur zur Groborientierung, das ist übrigens Anna.
Ja genau, das ist übrigens Sebastian.
Und wir beide haben uns eben schon eine Runde warm gelaufen. Wir haben nämlich einiges vor heute.
Oh ja, wir gehen heute zum Beispiel auch dahin, wo es weh tut.
Also es gibt gefährliche Momente, sowieso immer auf der Bühne.
Und wir stellen auch mal unangenehme Fragen.
Aber jetzt hast du mich gleich mal erwischt.
Und wir schauen ganz genau hin, auch dahin, wo niemand sonst hinschaut.
Ich bin natürlich nie am Handy.
Und wir werden unseren Gästen auch heute das ein oder andere Geständnis entlocken.
Na, also ich war auf jeden Fall nie Klassenbester. Das kann ich ganz klar sagen.
Okay, aber wir haben heute auch einen ziemlich beeindruckenden Hauptakt. Jo, weil die Hauptrolle in unserer Folge heute geht unter anderem an unseren Opernchor. Aber vielleicht starten wir mal mit den Hard Facts.
Die Oper, über die wir heute sprechen wollen, die heißt Turandot, hast du eben schon gesagt. Ne? Und komponiert wurde die von Giacomo Puccini.
Genau, und Turandot ist die letzte von seinen insgesamt 12 Opern, die er komponiert hat.
Uraufführung hatte die Oper dann 1926, also genau, vor 100 Jahren.
Anschauen lohnt sich übrigens, wird nämlich ziemlich spektakulär.
Ja.
Und weil es in der Oper Turandot um Rätsel und Challenges geht, dachte ich mir, starten wir direkt mit einer Challenge für unser Podcast-Team.
Ja, haben die sich bestimmt voll gefreut.
Auf jeden Fall.
Das ist übrigens die Gruppe von jungen Menschen, die uns inhaltlich zu jeder Podcast-Folge berät und die Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern führt und mit den Mitarbeitenden der Oper Köln.
Genau. Und die Challenge, die es gibt, einmal den Inhalt nacherzählen in unter 2 Minuten.
In unter 2 Minuten? Okay, ich meine, die Oper, ist ja schon bewusst, dauert länger als 2 Stunden.
Ja,
ne?
I know, aber wenn es einfach wäre, dann wäre es ja keine Challenge mehr.
Lass uns so wenigstens 2,5 Minuten sagen.
Ja, okay, Sebastian, du bist halt zu gut. Okay, also, Zeit läuft.
Wir sind im alten Peking.
Und vor dem Kaiserpalast
steht eine riesige Menschenmenge.
Die Stimmung ist absolut nicht festlich.
Sondern ziemlich angespannt.
Der Grund ist Prinzessin Turandot. Sie ist wunderschön, mächtig, aber richtig kalt.
Und die hat eine ziemlich krasse Regel aufgestellt. Wer sie heiraten will, muss 3 Rätsel lösen.
Das hört sich jetzt erstmal wie ein Spiel an, ist aber gar keins. Denn wer auch nur ein Rätsel falsch beantwortet, wird sofort hingerichtet. Und das ist auch schon einigen passiert. Direkt am Anfang der Oper wird nämlich der Prinz von Persien geköpft. Es kamen trotzdem so viele Prinzen aus der Welt nach Peking. Alle haben gehofft, das Rätsel zu lösen, um Turandot zu heiraten. Doch dann taucht ein neuer Fremder auf. Ein junger Prinz, der eigentlich unerkannt bleiben will. Er heißt Kalaf.
Aber als er Turandot sieht, ist einfach alles vorbei. Er denkt nur noch, die oder keine.
Sogar sein eigener Vater Timur hat ihn versucht aufzuhalten. Auch Liu, die Dienerin seines Vaters, die auch noch unsterblich in ihn verliebt ist. Und die Leute der Stadt auch.
Aber Kalaf ignoriert alle.
Und er schlägt den großen Gong vor dem Palast. Das heißt, er nimmt die Herausforderung an.
Und jetzt wird ernst. Turandot erscheint und stellt ihr erstes Rätsel. Kalaf denkt kurz nach und tatsächlich antwortet er richtig.
Und die Menge rastet aus.
Zweites Rätsel und noch viel schwieriger.
Und wieder richtig. Jetzt ist sogar Turandot überrascht. Drittes Rätsel. Absolute Stille.
Und er löst das auch.
Game over. Eigentlich müsste Turandot ihn jetzt heiraten.
Aber sie weigert sich.
Sie will niemanden heiraten. Also macht der Prinz ihr ein Angebot. Wenn sie seinen Namen herausfindet,
bevor die Sonne aufgeht,
darf sie ihn töten. Plötzlich sucht die ganze Stadt nach dem Namen.
Niemand darf schlafen, Stichwort Nessun Dorma.
Doch dann passierte etwas Tragisches.
Leo, die Dienerin seines Vaters und die unendlich in ihn verliebt ist, opfert einfach ihr Leben,
um den Prinzen zu schützen. Das verändert was in Turandot. Zum ersten Mal denkt sie über Liebe nach.
Und der Prinz?
Der vertraut dir und verrät freiwillig seinen Namen. Und am nächsten Morgen wartet das ganze Volk auf Turandots Entscheidung.
Und sie sagt, ja, ich kenne seinen Namen.
Und dieser Name ist...
Liebe!
Oder auch Gemahl.
Ach.
So, geschafft.
Yeah!
Ja, das war übrigens eine Teamleistung von Fatma, Leo und Maya.
Mhm.
Die Story klingt jetzt ein bisschen märchenhaft, weil die Geschichte, die Puccini hier erzählt, zumindest zum Großteil auch aus einem Märchen stammt, das in China spielt.
Unsere Geschichte, die startet ja in einer ziemlich düsteren Ausgangssituation, eigentlich in der Diktatur, in der eine kalte Herrscherin eben namens Turandot, unsere Hauptfigur oder eine unserer Hauptfiguren, Männer umbringen lässt, um sie nicht heiraten zu müssen.
Ja, absolut. Und in diese Brutalität wird man wirklich schon mit den allerersten Tönen reingeschmissen.
Man kriegt natürlich einen sehr klaren Eindruck, weil der Start des Stückes sehr laut ist. Also da kommen erstmal die sehr lauten Trompeten, das volle Orchester spielt große Schläge und es gibt dann Tamtam aus dem Schlagwerk zum Beispiel, es gibt Xylophon-Melodien, die uns gleich in die Atmosphäre des Stückes hinüberversetzen.
Ja, und die hören wir uns doch direkt mal an, oder?
Und anders als bei anderen Opern gibt es hier keine Ouvertüre, kein großes Vorspiel. Es gibt diese ersten lauten Akkorde und dann beginnt relativ schnell schon die Handlung.
Das ist übrigens Felix.
Mein Name ist Felix Bender. Ich bin der Dirigent der Produktion Turandot an der Oper Köln.
Ist schon ein krasser Job, ne? Also ja. Gerade bei so einer Oper, wo so viele Leute beteiligt sind, ne? Das große Orchester, die Sängerinnen und Sänger und dazu kommt ja dann auch noch der Chor und das muss Felix alles im Blick haben.
Ja, und im Blick behalten ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil das ist gar nicht so einfach.
Was es jetzt aber besonders macht, gerade für die Oper Köln, ist, dass wir ja die Inszenierung im Staatenhaus haben, eine sehr, sehr schöne Inszenierung von Lydia Steyer, die gerade auch für das Publikum besonders packend ist, weil man sehr nah dran sitzt. Und das Besondere ist eben aber, das Orchester und der Dirigent sitzen deswegen die ganze Zeit hinter der Bühne, also hinter dem Spielgeschehen. Und ich sitze mit meiner riesigen Besetzung sozusagen in einem dunklen Bereich hinter der Bühne und es gibt eine Kamera, die auf mich gerichtet wird.
Und wie ist das dann für die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne?
Das ist eine große Herausforderung, weil du den Dirigenten nur über Monitore sehen kannst. Also es hängen im Zuschauerraum Monitore an unterschiedlichen Stellen, sodass du mit im Grunde genommen jedem Spielwinkel, den du auf der Bühne hast, immer den Dirigenten erwischen kannst.
Das war übrigens Barbara Ochs.
Ich heiße Barbara und singe im Opernchor.
Also sie ist eine von diesen wichtigen Personen, die zum Chor gehören, der ja in Turandot eine ziemlich zentrale Rolle spielt, haben wir eben schon gesagt. Was macht denn das Ganze jetzt im Chor so komplex?
Man sagt ja auch bei Turandot, das ist eine Choroper. Also der Chor ist die ganze Zeit wirklich auf der Bühne.
Genau, und der Opernchor besteht immerhin aus über 60 ChorsängerInnen. Und auch wenn die alle natürlich das Gleiche singen, spielen die allerdings nicht dasselbe auf der Bühne.
Die Herausforderung beim Chorsingen ist ja immer, alle sagen zu einem gleichen Zeitpunkt, musikalisch vorgegeben, das Gleiche. Das ist aber natürlich, wenn man das jetzt in die Realität überträgt, natürlich totaler Bullshit, weil das gibt's nicht, dass 60 Leute das Gleiche in einem Moment sagen. Und deswegen kannst du die Sachen, die gesagt werden, aber unterschiedlich meinen.
Das ist eigentlich wirklich spannend, weil wenn man in der Vorstellung sitzt und den Chor mal beobachtet, dann sieht man wirklich, dass jeder Chorsänger, jede Sängerin eine andere Rolle spielt.
Krass.
Diese Individualität im Spiel, aber natürlich auch in der Musik aus Turandot, das macht Barbara großen Spaß.
Es geht wirklich von super leise geflüstert bis hin zu fast schreien und laut gerufen. Und diese Bandbreite, ich glaube, dass die dem Zuhörer einfach was macht. Die nimmt einen emotional mit.
Und unser Podcast-Team hat Barbara und ihre Kolleginnen und Kollegen dann übrigens bei einer Chorprobe mal besucht.
Mhm.
Wie ist das gewesen?
Das war wirklich beeindruckend. Der Chor hat direkt Vollgas gegeben.
Und wie das dann in der Oper klingt, das können wir uns jetzt mal anhören. Hier ist ein Ausschnitt aus einer der großen Chorpassagen.
Oh,
Also, man hört's. Das war wirklich massiv.
Ja, es ist schon krass. Da ist einfach so viel Power hinter.
Absolut. Und Bascha aus unserem Podcast-Team hat es gut zusammengefasst. Die meinte, das sei wirklich einfach überwältigend.
Und dieses Gewaltige, das findest du ja auch eigentlich immer wieder in der Musik von Turandot, ne? Das klingt, finde ich, manchmal echt wie so ein Blockbuster-Film-Soundtrack.
Ja, total. Den Eindruck kann man gut kriegen. Und es gibt etwas Besonderes in der Musik, Stichwort Leitmotive.
Ja.
Unser Dirigent Felix Bender, der hat dieses Kompositionsmittel so erklärt.
Ja, Leitmotive sind, wenn man es mal runterbricht, sind das so wie Musikideen oder Musikfetzen. Manchmal länger, manchmal kürzer, oft aber eher, ich möchte mal sagen, kleiner dimensioniert von den Noten her, die aber sehr prägnant für irgendwas stehen.
Wie Felix sagt, das sind kurze Musikschnipsel, deren Melodie oder Rhythmus so komponiert sind, dass sie eben gut wiedererkannt werden. Und die sind dann mit bestimmten Figuren, Gefühlen oder Situationen verknüpft.
Also wenn ich das jetzt vielleicht wieder auf die Filmwelt übertrage, wo ich ja gerade schon mal gewesen bin, ist das ja sowas wie so eine bekannte Melodie, weiß ich, aus dem James-Bond-Soundtrack zum Beispiel. Dieses
ja, genau.
Ja. Und wenn das kommt, dann weißt du, jetzt kommt James Bond.
So funktioniert der ganze Bums nämlich. Und Puccini verwendet Leitmotive nicht ganz so streng wie Richard Wagner.
Der hat das auch gemacht.
Genau, das ist quasi der Leitmotivkomponist.
Okay.
Aber es gibt einige doch sehr prägnante musikalische Stellen, wie zum Beispiel das vom Xylophon direkt am Beginn der Oper.
Ja.
Das ist dann, wenn der Mandarin, so eine Art Minister quasi, erzählt, dass alle, die Turandot dort heiraten wollen, diese drei Rätsel lösen müssen.
So, das Motiv können wir uns jetzt auch schon mal merken, weil das wird später nochmal wichtig, wird nochmal zum Challenge-Thema, wenn wir mit Uwe Mattes sprechen, dem Schlagzeuger.
Richtig. Eine Sache muss jetzt hier aber auch noch erwähnt werden.
Ja.
Auch wenn man gar kein Opernfan ist, dann hat diese Oper Turandot uns doch einen Welthit geliefert.
Ach.
Ja, Nessun Dorma oder übersetzt Niemand schlafe, so heißt diese Arie, die Prinz Kalaf singt. Und die ist wirklich unglaublich berühmt. Wir hören nochmal rein, weil es so schön ist.
Es ist wirklich einfach schön. Ne? Es ist,
ja, total.
Ne, egal, ob man Oper mag oder nicht, ich glaube, das berührt wirklich irgendwie jeden. Und weil es so schön ist und so direkt ins Ohr geht, ist es auch tatsächlich ziemlich oft gesungen worden. Auch von berühmten Leuten gesungen worden. Der Tenor Luciano Pavarotti zum Beispiel ist einer davon, kennt man vielleicht noch, ist ziemlich berühmt
Star-Tenor
gewesen.
Star-Tenor eigentlich schlechthin. So, jetzt mal zur Inszenierung. Die ist an der Oper Köln nämlich wirklich bombastisch.
Bei Lydia Steyer hat alles eine unglaubliche Theatralität. Und da ist sie sehr bemüht, spektakuläre Zeichen und Vorgänge zu finden, die das unterstreichen.
So, das übrigens Stefan.
Ich bin Stefan Steinmetz, ich bin Chefdramaturg der Oper Köln.
Und er hat es gerade schon angedeutet, ne, in dieser Inszenierung, da kommt wirklich eine ganze Menge auf die Bühne.
Mhm. Die ganze Breite der Bühne ist genutzt. Es sind einfach ganz wahnsinnige Theatermittel. Also das ist wirklich beeindruckend, was die Regisseurin hier alles auffährt, um dieses ganze Theater, und man muss es ja auch so nennen, was Turandot auch um sich selbst macht, das eben entsprechend umzusetzen.
So, und apropos Theatermittel, jetzt kommt nämlich hier noch eine Abteilung ins Spiel, die meiner Meinung nach zaubern kann.
Ach komm.
Also ungelogen.
Ich bin Bernd Bitter, bin der Leiter der Requisiteabteilung Oper in Köln.
Stichwort Requisiten, darum geht's nämlich.
Ja.
Bernd kümmert sich mit seinen KollegInnen aus der Requisite nämlich um alle beweglichen Gegenstände auf der Bühne, die nicht zum Bühnenbild gehören.
Also Requisiten sind die Gegenstände, mit denen auf der Bühne agiert wird.
Und das sind bei Turandot schon ganz schön skurrile Sachen.
Wenn Leute auf der Bühne gefoltert werden, sag ich mal, und dann Finger abgeschnitten werden, dann sind die von uns oder teilweise mit der Maske zusammen hergestellt und die werden dann da in dieses Publikum geworfen. Also der Chor ist das Publikum.
Hat der gerade abgeschnittene Finger gesagt?
Ja, ich meine, klar, es werden blutige Finger geworfen. Und natürlich gibt es für die auch eine passende Zange.
Die aussieht wie aus Metall, aber die ist einfach nur aus Holz gemacht und vorne schon mal blutig. Und da wird einem dann da die Finger abgeschnitten und es ist halt dünnwirksam. Aber damit kann nichts passieren. Die Schneide ist weich, ne? Und dann sind da halt irgendwelche Finger liegen dann daneben, die dann schon abgeschnitten sind und blutig und die dann ins Volk geworfen werden.
Ich meine, klar, safety first, wenn es um abgeschnittene Finger
ja,
geht. Ne?
Richtig.
Das heißt aber, alles, was die Leute auf der Bühne in den Händen halten, das hat Bernd irgendwie organisiert.
Genau, zusammen mit seinem Team. Und es gibt natürlich auch Kooperationen mit anderen Teams und Abteilungen, zum Beispiel der Maskenabteilung. Gerade bei blutigen Fingern ist das ganz gut. Das Team von der Requisite ist aber auch verantwortlich für die, ja, ich sag mal, Special Effects, zum Beispiel Nebel.
Ja, wir haben ein Nebelgerät und dann gibt es so eine Nebelwolke. Und auf die wird drauf projiziert. Das hatten wir in dem Stück zum ersten Mal und das funktioniert ganz gut.
Das heißt, da läuft ein Film oder Bilder quasi auf einer Wand aus Nebel.
Ja, so kann man das sagen. Es nebelt aber auch noch an anderen Stellen.
Ja.
Feuerschlucker gibt es übrigens auch.
Das sind jetzt spezielle ausgebildete Feuerschlucker, aber wir bereiten es denen vor. Die haben so Fächer, Feuerfächer und da ist an jeder Ende ist so ein bisschen ein Wattebausch und das tränken wir vorher, kurz bevor die auf die Bühne gehen, helfen denen das anzünden und auf der anderen Seite steht dann ein Requisiteur und der löscht es natürlich, weil die können das Schwierige von den Stelzen, das da zu löschen, dann haben wir ein Podest, die legen das hin und wir löschen das dann.
Das wird ja immer wilder, das heißt, da laufen Menschen auf Stelzen mit Feuerfackeln über die Bühne und spucken auch noch Feuer.
Ja. So geil. Ungefähr. Das sind keine Leute aus der Oper, so wie Bernd eben schon gesagt hat. Das sind schon echte Feuerschlucker.
Die wissen, was sie tun.
Ja. Genau, die sind ausgebildet. Und unsere KollegInnen der Requisite, die haben nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch während der Vorstellung einiges zu tun.
Es gibt Statisten, die kriegen dann asiatische Nudeln von uns jedes Mal neu gemacht, die dann in einer Szene auf der Bühne essen müssen. Das sind jetzt einfach Nudeln mit heißem Wasser aufgegossen, die man so aus dem Laden kennt.
Ich nehme einmal die 47, aber nicht zu scharf, bitte.
Das ist gerade aus. Ja,
schade.
Das sind eben aber die Feinheiten, mit denen es übrigens nicht nur die Requisite zu tun hat. Deswegen, jetzt machen wir an der Stelle mal einen harten Cut und gehen von der Bühne zurück zur Musik.
Mhm.
Jetzt haben wir nämlich diese Geschichte, die in China spielt. Und dafür hat Puccini auch besondere Instrumente eingesetzt.
Wie zum Beispiel in dem Einsatz von den Gongs. Also mit Gongs ist nicht gemeint dieses Tamtam, was so wusch macht, sondern ein Gong hat einen klaren Ton. Das ist so eine schwarze Scheibe, die hat in der Mitte so einen Huppel. Auf den haut man drauf und kommt ein klarer Ton. Und die heißen eigentlich Tai-Gongs. Aber auch die Tonsprache, die er hat, gerade in der Glockenspielpartie, da wird viel mit Pentatonik gearbeitet.
Genau, und Pentatonik ist eine fünftönige Tonleiter, die mehrere tausend Jahre alt ist und in der traditionellen chinesischen Musik auch eingesetzt wird.
Und der da gerade gesprochen hat, wer ist das jetzt gewesen?
Hi, ich bin der Uwe Mattes. Ich bin Schlagzeuger im Gürzenich-Orchester.
So, und Uwe hat eine Menge zu tun bei Turandot.
Allerdings.
Wir sind bei Turandot 7 Schlagzeuger und einer spielt Pauke oder eine. Und wir haben eine ganze Menge an Instrumenten zu spielen. Eine große Trommel, dann Schlagbecken und Hängebecken, ein großes Tamtam, eine Triangel, eine kleine Trommel, ein Xylophon, ein Marimbaphon, ein Glockenspiel und eine ganze Menge Gongs. Ich glaube so 12 Gongs, 13 Gongs.
Aber wenn es so viele unterschiedliche Instrumente bei Turandot gibt, dann hat er doch sicherlich ein Lieblingsinstrument.
Die große Trommel, so unscheinbar die oft ist im Orchester, so wichtig ist die auch für die Oper. Gerade im zweiten Akt, da gibt es immer so ein Motiv. Bam, bim, bam.
Dann würde ich sagen, da hören wir doch mal rein. Das war übrigens die Stelle, wenn Turandot Calaf diese drei Rätsel stellt.
Ja.
Und Turandot, naja, klingt schon ziemlich rough, ne?
Ja, voll.
Hat aber einen guten Grund. Besprechen wir aber später. Uwe, unser Schlagzeuger, der hat bei der Gelegenheit Nora aus unserem Podcast-Team direkt einfach mal ein kurzes Motiv aus der Oper beigebracht.
Ach was.
Mhm. Ich spiele das einmal vor.
Ja. Okay.
Das war's, ja?
Ja.
Bam, dam, dam, dita, 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 dita. Probier mal. Ja, genau. Da haben wir's. Ja. Ja, sehr gut.
Ungefähr.
So fängt das an, ja.
Ja, danke.
Super.
Ah, und das ist jetzt hier das Motiv, was wir am Anfang schon mal hatten, ne? Hier, wenn der Mandarin, hier dieser Minister auftritt.
100 Punkte, Sebastian.
Ja. Yeah.
Richtig gut. Und auch gut für Uwe, denn der kann ja jetzt in Zukunft dann quasi mehr Pause machen, wenn Nora in der Nähe ist.
Voll gut.
Mega. Und wer auch ganz genau hingehört hat, in der Oper klingt das Instrument sehr hölzern, weil ist ein Xylophon.
Mhm.
Bei unserer kleinen Mini-Übe-Session hatten wir jetzt nur ein Glockenspiel und das ist aus Metall.
Klingt also anders.
Ja.
Ist mir natürlich sofort aufgefallen.
Dachte ich mir
ja.
schon.
Also wieder eine ganze Menge gelernt über Musik hier in dieser Folge.
Ja, würde ich sagen. Und ein paar abgetrennte Finger gab es auch noch oben drauf.
Gibt es darüber hinaus noch irgendwas Wichtiges, was wir dringend klären müssen?
Ja, tatsächlich hatte Maya aus unserem Podcast-Team noch eine ganz gute, wichtige Frage.
Und zwar, wieso die gesellschaftliche Reaktion war oder wieso das auch gemacht wurde, dass eben da eine Frau so ein bisschen in dieser herrschaftlichen Unterdrückerrolle steckt, weil die Oper ja auch schon 100 Jahre alt ist und es ja eher unüblich war oder auch immer noch ist, dass die Frau so über das Schicksal der Männer dort entscheidet und die Männer eher objektifiziert und sich da so ihre eigenen Gesetze erstellt?
Ich glaube, dass es für Puccini eine Art von Kritik war an gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir sind ja jetzt weit in den 20er Jahren und es ist nach dem Ersten Weltkrieg und die ganze Erfahrung des Ersten Weltkriegs, das fließt, glaube ich, bei Turandot mit ein, weil es anders als in den anderen Puccini-Opern ganz stark um diesen Kampf geht und eben dieses Siegen und Besiegen und es sehr lange dauert, bis quasi die Liebe ihren Platz erhält und ihr Gewicht erhält.
So, und wir hatten ja eben schon kurz angesprochen, dass es tatsächlich auch einen Grund gibt, warum Turandot so grausam ist. Da sind wir jetzt quasi wieder angekommen, ne?
Exakt, weil in der Arie In Questa Regia erzählt sie nämlich von ihrer Ahnen, die vor tausenden von Jahren verschleppt, missbraucht und ermordet wurde.
Mhm.
Und Turandot rächt quasi diese Ahnen, indem sie die Männer, die sie heiraten möchten, köpfen lässt.
Okay, also könnte man sagen, sowas wie ein vererbtes Trauma als Ursprung ihrer Grausamkeit.
Und weil Puccini einen Gegenpol zu dieser grausamen Turandot wollte, hat er in die existierende Geschichte die Figur Liu komponiert.
Also existierende Geschichte, das war das Märchen, der Ursprung.
Genau, die Vorlage.
Da gibt's Liu nicht.
Richtig.
Also das Orchester wird sehr reduziert und sehr kammermusikalisch und intim behandelt, bevor es dann wieder zum nächsten Ausbruch kommt natürlich. Und deswegen hat die Liu auch sehr viel mehr Melodien und sehr viel mehr so expressive Momente.
Okay, da hört man wirklich, die klingt ganz anders als Turandot, ne, die wir eben in der Rätselszene gehört haben. Aber dass Liu ihr Leben opfert, damit Calar verschont wird und er Turandot heiraten kann, das ist schon eine krasse Nummer. Ne?
Ja, ist schon auch doll, ehrlich gesagt.
Und da gibt's noch eine Sache, die mich schon auch beschäftigt. Und das ist die Frage der Inszenierung dieser ganzen chinesischen Elemente und Figuren. Also das ist zum Teil ja schon ziemlich überzeichnet. Ne?
Ja, das stimmt. Und das kann man auch wirklich kritisch sehen, dass ein europäischer Komponist die Handlung szenisch und musikalisch nach China verlegt. Bedeutet nämlich wiederum, dass man sich fragen sollte, wie man sensibel dann mit der Bildsprache umgeht, um Stereotypen auf der Bühne zu vermeiden. Und auch hier hat jetzt Dramaturg Stefan einen Vorschlag, wie man drauf schauen könnte.
Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass es nur eine Parabel ist für eine Gesellschaft, so wie man sie selber erlebt. Also dieses Peking, was Puccini geschaffen hat und wo Turan dort spielt, das hat die Inszenierung ja zum Beispiel auch ganz klar in Anführungszeichen gestellt, indem oben steht Pechino ganz groß in Leuchtschrift, italienisch Peking, und wenn dann die Buchstaben vorne ausfallen, dann steht da Kino. Also man wohnt einem Kinoereignis bei, man wohnt etwas bei, das vorgeführt wird, aber hat keinen Anspruch darauf, eine Kultur zu zeigen oder sich diese Kultur anzueignen.
Das ist jetzt der wichtige Hinweis, den Stefan hier einbringt.
Mhm.
Also alles ist sehr überzeichnet dargestellt und dadurch wird bewusst mit der Tatsache gespielt, dass all das, was sich Puccini damals als sogenanntes chinesisches Element ausgedacht hat, auch nur am Ende das ist, was seine Vorstellung dieser Kultur so bediente.
Aber ist Puccini denn überhaupt jemals in China gewesen?
Nee, das ist ja das Problem.
Ja.
Also er war noch nie dort und Ehrlich gesagt, heutzutage wäre es deshalb schwer denkbar, aus so einer machtunkritischen Position heraus so eine Oper zu komponieren.
Ja, voll.
Aber die Regisseurin Lydia Steyer kommentiert das, zumindest aus meiner Sicht, indem sie durch diese filmartige Kulisse verdeutlicht, dass vieles auf Klischeevorstellungen der westlichen Welt beruht.
Ja, es ist wirklich gut und wichtig, das jetzt hier auch klar einzuordnen, ja, ne? Denn das muss man schon im Hinterkopf behalten, gerade bei Opern, die ja meistens aus Jahrhunderten kommen, wo Menschen aus einer kolonialistischen Perspektive auf diese Dinge geschaut haben, ja, und es deshalb als ja ganz normal betrachtet haben, Geschichten so zu erzählen.
Ja, absolut, genau das ist es nämlich. Aber wie das genau am Ende in der Oper Köln aussieht, davon macht ihr euch am besten selbst einen Eindruck, indem ihr die Vorstellung besucht. Und laut Felix, dem Dirigenten, lohnt es sich auch.
Weil die Themen, die da behandelt werden, ja eigentlich total aktuell sind. Es geht um Machtspiele, es geht um Risiko, es geht um eine überwältigende Liebe, die durch nichts zu bremsen scheint. Es geht aber auch um eine Verletzlichkeit oder eine Angst vor der Verletzlichkeit. Und das macht die Figuren einfach so spannend und irgendwie auch relatable. Also man kann mit denen einfach mitfühlen. Und es ist eine sehr direkte Tonsprache. Musikalisch fühlt sich es einfach oft eher an wie ein Soundtrack. Also es hat was sehr Filmisches, Episches. Und das macht einfach auch großen Spaß mitzuerleben. Deswegen kann ich das allen nur sehr, sehr empfehlen, in dieses Stück reinzugehen.
Und wenn ihr euch die Oper dann anschaut, dann behaltet mal die Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger im Auge oder besser im Ohr. Sind ja ein bisschen schwer zu sehen bei der Inszenierung. Ne? Oder sucht mal nach Barbara im Chor, ist ja vielleicht ein bisschen einfacher.
Das ist eine gute Idee. Und schaut euch natürlich die Requisiten an und die Special Effects.
Die abgeschnittenen Finger.
Unbedingt.
Bis zur nächsten Oper, würde ich sagen.
Ja.
Wann denn eigentlich?
In der neuen Spielzeit.
Ah.
Und dann heißt es nämlich Bye-bye Staatenhaus, Hello Offenbachplatz.
Bedeutet aber auch, es dauert jetzt bis zum Herbst, bis ihr uns wieder hört, bis es die nächste Folge gibt. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da wieder mit am Start seid.
Richtig. Danke, dass ihr in dieser Spielzeit mit dabei wart. Und damit bis bald.
Tschüss.
Stage Vibes. Ein Podcast der Oper Köln. Mit Anna Mangold und Sebastian Sonntag. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. So bleibt ihr auf dem Laufenden und helft mit, dass dieses Projekt weiter wachsen kann. Redaktion und Umsetzung: Anna Mangold, Stefanie Sonnenschein, Christine Sonntag, Sebastian Sonntag. Mit großer Unterstützung von unserem Podcast-Team: Leo Knorp, Maja Niepold, Basia Noll, Nora Scheibler, Fatma Tanko. Vielen Dank an alle, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Insbesondere an Felix Bender, Barbara Ochs, Uwe Mattes, Stefan Steinmetz, Bernd Bitter sowie das gesamte Team von Turandot an der Oper Köln. Mit freundlicher Unterstützung der Viktor-Rolf-Stiftung. Eine Produktion der Sendereinheit im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit der Oper Köln.